Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Zum Thema Gemüse habe ich in der Berufsschule gelernt, man kann Salat machen, man kann es blanchieren und man kann es anbraten. So, das war irgendwie Gemüse. Aber wenn man jetzt ein ganzes Menü damit füllen möchte, muss man ein bisschen mehr überlegen, was man aus dem ganzen Gemüse macht. Es ist oft viel anspruchsvoller, habe ich gemerkt. Man braucht einfach viel mehr Zeit, um erstmal zu wissen, wie bearbeite ich diesen Sellerie so, dass er wirklich einem Stück Fleisch zum Beispiel gleichwertig ist auf dem Teller. Also wir wollen ja auch nicht, dass die Gäste hier reinkommen und sagen, ja, war schon ganz gute Gemüseküche, aber morgen will ich trotzdem ein Steak haben, sondern ich will schon, dass die Gäste sagen, ey, ich habe nichts vermisst, mir ist nicht mal aufgefallen, dass es hier kein Fleisch gab.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, heute ein kleiner Transparenzhinweis am Anfang der Folge. Die Folge wird euch heute präsentiert vom Bon Vivant Bistro in Berlin. Aber es ist wie immer, der Aufbau der Folge ist komplett gleich, auch meine Fragestellung ist komplett gleich, und ihr genießt einfach gleich eine ganz normale Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. In dieser Folge geht es wieder einmal nach Berlin, um es genauer zu sagen, nach Schöneberg. Hier spreche ich heute für euch mit einem Koch, der sich auf die vegetarische Küche konzentriert. Wie ich gerade erfahren habe, vielleicht bald auch auf die vegane Küche. Vegan stellt dabei auch jetzt überhaupt kein Problem dar. Er selbst kommt aus Wien, und das Motto genussvoll leben steckt schon im Namen des Restaurants. Daher sage ich heute herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer aus den Bon Vivant.
Bon Vivant.
Bon Vivant, ich und mein Französisch, Nicodemus Berger.
Ja, hallo, freut mich da zu sein.
Und bevor wir gleich starten, am Anfang noch die kleine Bitte, wenn euch die Folge und der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit könnt ihr natürlich helfen, dass der Podcast mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit generiert. So, jetzt aber zu dir, Nicodemus. Jetzt fragen sich am Anfang bestimmt einige, Nicodemus, das ist ein Name, den hat man jetzt wahrscheinlich noch nicht so oft gehört, und wahrscheinlich wirst du auch tatsächlich oft danach gefragt. Ich tue es jetzt auch. Wie oft wirst du tatsächlich darauf angesprochen und woher kommt er?
Ja, also mittlerweile werde ich schon relativ häufig darauf angesprochen. Der Name ist theoretisch griechisch, ich bin aber komplett Österreicher. Also der Name, den habe ich nur, weil der Name Berger in Österreich sehr, sehr geläufig ist. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen, die so heißen. Und meine Mutter wollte etwas Spezielleres, was mich ein bisschen auszeichnet, sodass ja, dass mein Name besser in Erinnerung bleibt, als wenn ich jetzt Maximilian Berger geheißen hätte. Deswegen der sehr außergewöhnliche Vorname.
Wir hatten ja in letzter Zeit sehr viele österreichische Köche. Ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, so dein bei dir hört man es gar nicht so raus. Also ihr könnt mir da draußen gern schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid, aber es ist zumindest jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Schon gut eingelebt in Berlin.
Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit fast 8 Jahren schon hier. Und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Meine Freundin, die ist mit mir hierher gezogen aus Wien, und die hat noch einen deutlich stärkeren wienerischen Akzent. Bei mir ist er über die Jahre immer weniger geworden. Also wenn ich in Wien bin, dann sagen mir alle, ich rede wie ein Deutscher. Aber hier in Berlin höre ich trotzdem immer noch, dass ich öfter rede wie ein Österreicher. Also irgendwie ist mein Akzent oder mein Dialekt mittlerweile keiner Nation mehr wirklich zugehörig. ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, dass das immer weniger geworden ist.
Ich habe es ja mal ein bisschen recherchiert auch. Der Name bedeutet ja übersetzt ja Sieger des Volkes. Siehst du dich als Sieger?
Ich weiß nicht, Sieger des Volkes klingt irgendwie, weiß ich, ein bisschen schwierig. Aber ich meine, hatte ein paar gute letzte Jahre, würde ich sagen. Also das mit dem Stern, der jetzt gekommen ist, hat mir schon viel Aufschwung gegeben. Also ja, war schon cool die letzten 2 Jahre, was da alles passiert ist bei uns hier.
Was würdest du sagen, hat dich auf die Siegerstraße geführt, dass du da stehst, wo du jetzt stehst?
Prinzipiell habe ich mich immer, seit mein ganzes Leben lang, habe ich mich schon sehr, sehr fürs Kochen interessiert, und ich glaube, das war es halt einfach. Ich glaube, wenn man in diesem Beruf erfolgreich sein möchte, dann muss man irgendwie dafür brennen, und ich habe immer noch die Erinnerungen, wie ich als Kind schon Mickey Maus Kochhefte hatte, als ganz kleines Kind, und mit meiner Mama in der Küche stand und gekocht habe. also es hat eben schon damals begonnen. Es gibt auch Fotos im Familienalbum, wo man mich auch schon als fünfjähriges Kind in der Küche stehen sieht, mit der Mama mitkoche, und hat mein Papa damals vor, ich glaube 1999 müsste das gewesen sein, oder so etwas, schon darüber geschrieben, die Ausbildung zum Küchenchef beginnt. Und ja, so ist es gekommen, und ich glaube, es ist einfach nur der logische Schritt gewesen, da ich mich einfach seit meiner Kindheit gerne mit Kochen beschäftigt habe, dass man einfach mit der Zeit wird man besser und irgendwann ist man dann gut genug dafür, dass man einen Stern dafür bekommt.
Also war quasi dein erster Küchenchef quasi Papa daheim.
Ja, genau.
Ja. Wir sind ja hier gerade im Bobby-Bow und ihr verfolgt ja hier ein Konzept, das ich jetzt mal so beschreiben würde. Es ist sehr kreativ und flexibel. Gerade habt ihr Brunch.
Ja, genau.
Deswegen, wir sitzen hier gerade im laufenden Betrieb nebenan. Ist auch ein Kinderwagen relativ nah am Vorhang. Also wenn ihr da ein bisschen Kindergeschrei heute hört, ihr wisst Bescheid, woher es kommt. Wie würdest du es hier beschreiben? Was ist es hier? Bistro, so wie es im Namen ist, Cocktailbar, Restaurant, Café?
Es ist ein bisschen schwierig. Also das mit dem Bistro, das haben wir einfach im Namen schon seitdem, also der Name, den gab es schon, bevor ich hier gearbeitet habe. Damals war es noch ein bisschen ein anderes Konzept. Mehr mit Sharing, weniger Fine Dining, keine Menüs, sondern größere Portionen, alles ein bisschen schneller, mehr Gäste. Und der Name Bistro ist einfach geblieben. Wir haben schon öfter überlegt, ihn zu ändern, aber eigentlich ist es ganz cool. Also es ist ein bisschen Understatement, man wird eher positiv überrascht. Deswegen haben wir den Namen immerhin noch so beigelassen. Und ja, also es sind schon ein bisschen zwei verschiedene Konzepte, die wir hier versuchen zu vereinen mit dem Brunch und dem Dinner. Im Brunch haben wir deutlich, deutlich mehr Gäste. Es ist alles ein bisschen schneller, ein bisschen chaotischer, kann man fast schon sagen. Also natürlich, wenn man mit der Erwartung eines Sterne-Restaurants bei uns in den Brunch geht, wird man merken, dass das auf jeden Fall etwas anderes ist, womit man rechnet. Also man kriegt ja keine 5-6 Gänge. Deswegen ist schon ein bisschen schwierig, so zwei unvereinbare Sachen irgendwie zu vereinen. Aber es klappt ganz gut, würde ich sagen. Was halt bei beiden Konzepten das Gleiche ist, dass die Produktqualität gut ist, dass wir wirklich sehr viel Augenmerk darauf richten, dass das Essen außerordentlich gut schmeckt und besser ist als das, was man sonst bekommt. Aber ja, trotzdem, also es ist schwierig zu sagen. Im Abend würde ich sagen Restaurant, tagsüber Bistro.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach perfekten Käse? Dann hör jetzt genau hin, denn ich habe für euch den Käse von Baldauf getestet. Und ich muss sagen, bei Baldauf Käse ist einer besser wie der andere. 9 verschiedene Käsesorten konnte ich probieren und dort war alles dabei, von Trüffelkäse bis hin zum Baldauf Schafskäse. Ihr wollt einen Tipp von mir? Ich stehe ja mittlerweile voll auf Allgäuer Bergkäse und dort konnte mich der Bio-Allgäuer Bergkäse von Baldauf mit seinem intensiven Aroma zu 100% überzeugen. Apropos überzeugen, Baldauf Käse überzeugt auch mit ihren Werten. So besteht jeder Käse aus Weide- und Heumilch und es wird, und das ist mir immer total wichtig, auf das Wohl der Tiere geachtet. Du bist auf der Suche nach einem Käse, der dich begeistert, von einem Betrieb mit mehr als 160 Jahre Familientradition, bei dem noch Wert auf echtes Handwerk gelegt wird, dann bist du bei Baldauf Käse genau richtig. Warte nicht und bestelle deinen Käse gleich auf www.baldauf-käse.de. Dort findest du auch die Läden, wo du ihn vor Ort kaufen kannst und Geheimnis, bald ist auch der neue Webshop online.
Werbung Ende.
Brunch hat ja auch ein bisschen was mit Frühstück zu tun. Also ja. Ihr fangt ja auch hier um 10 an. Was braucht es für dich für ein perfektes Frühstück? Und wie würdest du sagen, kann man tatsächlich, wenn man Gäste daheim zum Frühstück, passiert ja auch ab und zu, einlädt, die Gäste überraschen, sage ich jetzt mal, ohne, in Bayern heißt es bei uns Semmel, du wirst den Begriff kennen.
Auch Semmel, genau.
sag jetzt mal, ohne die klassische Semmelwurst, Käse, Marmelade hinzustellen, sondern einfach dieses gewisse Extra ein bisschen rauszuholen aus der Schatzkiste.
Also ich persönlich muss sagen, ich mag genau das am liebsten. Also wenn ich frühstücken gehe oder wenn ich frühstücke, am liebsten eigentlich, wenn ich wieder in meiner Heimat zu Hause bin, und dann gibt's genau das. Sehr, sehr gutes Brot, sehr, sehr guten Käse, sehr gute selbstgekochte Marmelade, oft von Mama. Also das ist das, was ich persönlich eigentlich am liebsten mag. Einfach wirklich tolle Produkte und die dann einfach nur, einfach so essen. Was natürlich immer gut ankommt, was bei uns der absolute Topseller ist, Ex-Benedict. Also jeder Mensch liebt Ex-Benedict. Wenn man es zu Hause hinbekommt, ein paar Eier zu pochieren und eine gute Hollandaise zu machen, ist das, glaube ich, das, was am allermeisten Eindruck schindet bei den Gästen.
Wie funktionieren sie perfekt?
Man muss einfach ein bisschen Übung braucht man. Also wir machen es auch so, dass wir die Eier einfach ein bisschen Essig ins Wasser, einen guten Strudel machen und dann hier reinschlagen. Wichtig ist, was ich gemerkt habe, dass das Wasser einfach nicht so hoch ist, sondern relativ flaches Wasser, weil wenn das Wasser sehr hoch ist, dann schlägt man das Ei hinein, es sinkt zum Boden ab und durch die Schwerkraft verteilt sich dann auf dem ganzen Topfboden, wenn das Wasser sehr flach ist, hat man wirklich sehr perfekt rundes Ei noch. Und ja, die Hollandaise, wir machen eine Miso-Hollandaise, wir machen eine Basis quasi aus Miso, Reisessig, Zucker und Dashi, und das ist quasi unsere Basis, aus der wir die Hollandaise machen. Dann mit Nussbutter, und dann haben wir eine sehr schön nussige, umami, süß-saure Hollandaise, und das ist eigentlich genau perfekt dann fürs Ex-Benedikt.
Jetzt hast du gerade angesprochen, so ein perfektes Brot oder ein perfekter Semmel, ja mega. Also jeder, der schon lange zuhört, der weiß ja, dass ich bisher gesagt habe, okay, das beste Brot für mich, wo ich bisher gegessen habe, gibt es in Ulm, und ich muss es immer mitnehmen, wenn ich in der Gegend bin. Ich habe tatsächlich, muss ich jetzt eine Lanze brechen, bei uns in der Gegend 10 Kilometer von uns gibt es so einen kleinen Bäcker, der macht auch noch echt sehr, sehr viel selbst, und da ist das Brot nach 3 Tagen auch echt noch richtig geil, ja, und noch nicht so trocken. Also Hut ab, Chapeau, ich muss mich revidieren, gibt bei uns tatsächlich auch noch in der Nähe gute Bäcker. Ich schimpfe tatsächlich sehr oft drüber.
Ja, aber ich finde, Bäcker kommen ja immer wieder, also es war ja eine Zeit lang, glaube ich, in Deutschland vor allem sehr, sehr schwierig mit Bäckern, also zumindest hier in Berlin. Als ich aus Österreich hierher gezogen bin, war ich ein bisschen verwöhnt. In Wien gibt es ja echt viele gute Bäcker. Also wer aus Wien kommt, Josef, Öffel und ähnliches. Als ich nach Berlin gezogen bin, war ich etwas enttäuscht darüber, dass das Brot hier überall einfach, ja, was anderes ist, als ich aus Österreich gewohnt war. Aber mittlerweile, also wir haben jetzt hier Josef, Johann, der hat hier direkt bei uns um die Ecke aufgemacht. Macht wirklich fantastisches Brot, und sonst gibt es ja auch in Berlin mittlerweile immer mehr wirklich gute Bäcker, die das auch, dieses Handwerk wieder groß machen. Muss ich sagen, es wird deutlich mehr wieder und wird deutlich besser, die Brotqualität generell in Deutschland.
Ihr habt euch hier im Restaurant ja der vegetarischen Küche verschrieben, beziehungsweise jetzt dann bald vielleicht auch vegan. Vielleicht, wenn die Folge draußen ist, sind wir schon so weit, dass es auch vegan ist. Lasst mich überraschen, schaut mal gerne nach dann. Kam die Philosophie mit dir, oder war es davor schon die Philosophie hier?
Das hat sich ganz gut getroffen einfach. Also unser Geschäftsführer Jules, der dieses Restaurant eröffnet hat, ist sein Leben lang Vegetarier. Und als ich hier angefangen habe, also ich bin auch mein Leben lang Vegetarier, muss man dazu sagen, seit ich 3 Jahre alt bin. Und als ich hier angefangen habe, wurde mir gesagt, ich kann hier machen, was ich will, es muss vegetarisch sein. Sonst, ob ich jetzt Fine Dining machen will, ob ich Burger machen will, solange die Gästezahlen stimmen, mach, was du willst, nur es muss vegetarisch sein. Deswegen, die Philosophie kam jetzt nicht unbedingt mit mir, sondern die war schon da, aber es hat sich sehr, sehr gut getroffen, weil es das ist, was mich persönlich immer schon gestört hat am Kochen, dass ich mein Leben lang Vegetarier war, dann in meiner Ausbildung begonnen habe, mit Fleisch zu arbeiten und es auch probieren musste, aber so wirklich glücklich war ich nie damit, so viel Fleisch zu verarbeiten, und deswegen hat sich sehr, sehr gut getroffen, dass ich hier jetzt endlich das machen kann, was mir auch am besten liegt, also die vegetarische Küche.
Wir haben das gerade schon angesprochen gehabt, vielleicht bald auch vegan. Woher kommt der Gedanke, worauf fußt der?
Vegan war einfach irgendwie der nächstlogische Schritt. Also wir haben, kommt vielleicht ein bisschen, warum ich Vegetarier bin. Also warum ich Vegetarier bin, war eigentlich keine Philosophie-Sache. Also ich habe, seit ich 3 Jahre alt bin ich Vegetarier, und habe damals einfach im Kindergarten mir ein anderes Kind erzählt, dass so viel Blut im Fleisch drin ist. Und ich habe einfach von einem Tag auf den anderen gesagt, das ist eklig, ich esse das nicht mehr. Und meine Mama hat versucht, mir Fleisch unterzujubeln, und ich habe es einfach nicht mehr gegessen. Deswegen, bei mir hat das ohne Philosophie angefangen, aber ich habe natürlich, je älter ich geworden bin, immer mehr darüber nachgedacht, warum isst man eigentlich kein Fleisch? Und im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, der einzig logische Schritt ist, vegan zu sein, weil also auch für vegetarisch werden Tiere eingesperrt, auch für vegetarische Ernährung müssen irgendwie Hühner zu Massen irgendwo eingepfercht sein, auch wenn wir versuchen natürlich auf solche Produkte zu verzichten, aber im Endeffekt ist für mich der einzig wirklich logische Schritt, möglichst komplett auf Tierhaltung zu verzichten oder soweit es geht. Außerdem war es auch so ein bisschen ein Grund, wir haben sowieso durch unsere, also wenn du ein vegetarisches Restaurant führst, kommen immer auch viele vegane Gäste, die auch gar nicht überhaupt erst fragen, ob es vegan möglich ist, sondern die gehen davon aus, dass vegan möglich ist. Ist ja auch okay. Und dadurch haben wir, am Anfang habe ich begonnen, alle Soßen mit Butter zu machen, alle Cremes mit Butter, überall war Butter drinnen, und dann kamen die ganzen Veganer und mussten wir alles immer doppelt kochen, und es war einfach ein Riesenaufwand, alles mehrfach zuzubereiten. Und um dem einfach ein bisschen gegenzuwirken, habe ich dann direkt begonnen, eigentlich die ganzen Gerichte als vegan zu konzipieren, auch um meinen Köchen ein bisschen Arbeit abzunehmen. Und aktuell ist unser Menü fast komplett vegan. Also wir haben eben Dinnermenü, im ganzen Menü, glaube ich, 4 Komponenten noch, die nicht vegan sind. Und auf die zu verzichten, ist jetzt mittlerweile ein sehr, sehr kleiner Schritt geworden. Das einzige Problem, woran es noch ein bisschen hapert, ist eben der Brunch. Also Brunch ist, wenn man es jetzt als generell betrachtet, ist ja viel Fleisch, also viel Speck, viele Eier, Butter, das ist ja das, was ein Frühstück oder ein Brunch ausmacht. Und vegetarisch ist da schon ein bisschen schwierig, aber da haben wir zumindest noch die Eier, die wir benutzen können. Aber jetzt, wenn wir auf vegan umstellen, fallen ja wirklich quasi alle Produkte bis auf Brot weg, die man mit einem Frühstück verbindet.
Also ich erlebe es ja immer mal wieder, dass ich bin es jetzt selber nicht, aber dass man sich als Vegetarier, Veganer rechtfertigen muss. Geht es dir denn genauso? Hast du da auch deine Erfahrungen damit gesammelt?
Ja, ja, also ich habe, glaube ich, lange Zeit gar nicht erzählt, vor allem in der Gastronomie, dass ich Vegetarier bin, weil ich einfach mitbekommen habe, sobald ich die Ausbildung begonnen habe, wie Köche über Vegetarier oder Veganer reden. Die zumindest vor 10, 15 Jahren in Österreich, wie die Köche da drüber geredet haben. Deswegen habe ich mich da niemals als Vegetarier geoutet, sondern habe das einfach eigentlich lange Zeit gar nicht erzählt. Ja, es ist, in vielen fleischverarbeitenden Restaurants sind Vegetarier nicht unbedingt die beliebtesten Gäste, sagen wir mal so.
Jetzt habe ich ja beispielsweise in Folge 10 ja mit Ricky Savard gesprochen. Er kocht ja vegan, als einziges Sterne-Restaurant, sage ich jetzt mal im Moment, vielleicht bald auch zwei mit dir. Ihr kennt euch ja auch, ihr habt ja auch schon mal was zusammen gemacht, ich glaube dieses Jahr, letztes Jahr?
Ja, letzten Winter, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es Ende letzten Jahres, ich glaube es war Anfang diesen Jahres, genau im Februar müsste es gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre, hatten wir ein Vorhinsdinner hier.
Genau, und Ricky hat mir ja damals erzählt, dass es ja auch ein vielfältiger ist, mit Gemüse zu kochen, wie jetzt mit Fleisch, Fisch etc.
Ja, also es ist auf jeden Fall vielfältiger, also man muss nochmal ganz anders an die Gerichte rangehen. Ich glaube, wenn man gewohnt ist, mit Fleisch und Fisch zu arbeiten, hat man immer schon so einen gewissen Weg im Kopf, wie man ein Gericht aufbaut. Also im Normalfall denkt man sich, ach, diesen Fisch möchte ich nehmen und was mache ich dazu? Und also auch beim Fleisch und Fisch haben wir dann ja schon gewisse Zubereitungsarten, die man einfach in der Berufsschule schon lernt oder generell in seiner Kochlaufbahn. Also Fische konfieren, Fische, ich weiß nicht, braten, Fleisch mohren, es ist schon sehr vorgezeichnet, der ganze Weg. Während bei vegetarischer Küche muss man sich viel mehr noch selber überlegen, weil man einfach zum Thema Gemüse habe ich in der Berufsschule gelernt, man kann Salat machen, man kann es blanchieren und man kann es anbraten. So, das war irgendwie Gemüse. Aber wenn man jetzt ein ganzes Menü damit füllen möchte, muss man ein bisschen mehr überlegen, was man aus dem ganzen Gemüse macht. Es ist oft viel anspruchsvoller, habe ich gemerkt. Man braucht einfach viel mehr Zeit, um erstmal zu wissen, wie bearbeite ich diesen Sellerie so, dass er wirklich einem Stück Fleisch zum Beispiel gleichwertig ist auf dem Teller. Also wir wollen ja auch nicht, dass die Gäste hier reinkommen und sagen, ja, war schon ganz gute Gemüseküche, aber morgen will ich trotzdem ein Steak haben, sondern ich will schon, dass die Gäste sagen, ey, ich habe nichts vermisst, mir ist nicht mal aufgefallen, dass es hier kein Fleisch gab. Die Gerichte waren so eigenständig, so gut wie jedes andere Fleischgericht, das ich bis jetzt probiert habe. Und eben, dadurch ist es erstmal vielfältiger, weil du halt einfach viel mehr Gemüseauswahl hast, die dann der Star auf dem Teller ist, aber auch viel mehr Zubereitungsarten, die du überleben kannst, als du mit Fleisch eigentlich im Normalfall hast.
Nehmen wir mal das Beispiel von der Kartoffel. Wie kann man jetzt deines Erachtens eine Kartoffel kreativ verarbeiten? Viele würden jetzt sagen, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, wie auch immer. Was gibt es da für andere Möglichkeiten noch?
Ja, also was wir sehr oft machen, ist konfieren vom ganzen Gemüse. Also auch Kartoffel, wenn du eine schöne Sorte hast, kannst du die auch richtig schön wachsig konfieren quasi. Dann wir hatten einmal ein Gericht auf der Karte mit einer Kartoffelgalette. Also da hatten wir einfach mit diesem japanischen Hobel, weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, einfach ganz dünn aufgehobelt, übereinander geschichtet, mit geräucherter Butter vermengt, dann gebacken und das dann halt angebraten. Dann, was auch cool ist, man kann die auch quasi auch mit diesem japanischen Hobel zu langen Lasagneblättern aufhobeln und dann durch so eine Pastamaschine, durch so einen Tagliatelle-Aufsatz von der Pastamaschine jagen. Dann hat man so Tagliatelle aus Kartoffeln. Ja, natürlich, einfach alles, was man extrem heiß backt, ist cool. Man kann aus den Schalen einen gerösteten Sud machen. Aktuell haben wir auch ein Gericht, wo wir so einen Erdäpfelkäs, die Österreicher werden es kennen, aus den Kartoffeln machen. Aber ja, es ist eben sehr, sehr vielseitig.
Jetzt, wenn ich mir deine Karte so ansehe, gerade aktuell, fällt mir jetzt auf, dass du ja da größtenteils auf Gemüse setzt. Ist Obst beispielsweise gar nicht so prädestiniert für ein vegetarisches Menü?
Aber ja, tatsächlich. Also wenn ich jetzt ein bisschen überlege, auch die Desserts sind meistens gemüselastig bei uns. Also ich finde zum Beispiel auch Wurzelgemüse, vieles an Wurzelgemüse bietet sich für mich eher für ein Dessert an, als für eine Vorspeise oder für ein Hauptgericht. Zum Beispiel, also Pastinaken sind ja so süß und haben schon so eine Fruchtigkeit auch. Wenn man da einfach noch ein bisschen Birne oder Ähnliches dazu macht, hat man eigentlich schon ein fertiges Dessert. Auch rote Beete hatten wir im Dessert. Jetzt haben wir Sellerie im Dessert. Eigentlich, ja, jetzt wo du sagst, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist ja wirklich sehr gemüselastig.
Obwohl ich tatsächlich sagen muss, eines meiner Favorite Desserts basiert tatsächlich auf einer Aubergine. ich glaube, jeder, der fleißig hört, weiß es, um welches es geht. Habe tatsächlich das zweite Mal hier in Berlin auch gegessen.
Im Horvath?
Ja, genau.
Das habe ich auch schon gegessen, ist das ja, ja.
Welches Obst eignet sich denn deines Erachtens, wenn wir jetzt wirklich mal auf der Schiene bleiben, um es gut als Hauptgang auch zu benutzen?
Also als Star vom Hauptgang haben wir bis jetzt tatsächlich noch nie irgendwie viel Obst gehabt. Was halt bei mir öfters irgendwie eben Einsatz findet, sind Äpfel. Also wir hatten einmal eine schwarze Apfelcreme, hatten wir die Äpfel von außen zum Beispiel komplett verbrannt. Am besten eine möglichst zuckerarme Sorte nehmen, damit das nicht bitter wird. Und dann einfach ganz, ganz glatt gemixt. Das Schwarze gibt dem Ganzen dann eben so eine schwarze Farbe. Durch dieses ganze, die Flüssigkeit, die verdampft, hat man ein richtig dickes Püree, was dann schön rauchig, fruchtig schmeckt. Das passt eigentlich fast zu allem. Also wir hatten es damals mit Kohlrabi, passt aber auch gut zu Sellerie. Jetzt machen wir das auch wieder zu einem Wirsing-Hauptgang. Da ist dann eben Apfel dabei. Auch Gemüsesoßen haben bei mir öfter irgendwas mit Früchten ein bisschen zu tun. Also die Soßen, die zum Gemüse sind. Da haben wir auch jetzt aktuell eine Soße zum Sellerie, wo wir auch Äpfel entsaften, einkochen und dann kommt da so eine Holzkohlebutter dazu. Das ist dann auch sehr fruchtig, rauchig und passt halt auch oft gut zu, ja, zu vielen herzhaften Gerichten. Also bei mir ist es oft eben Kernobst, auch Birnen haben wir schon öfter benutzt, so unreife Birnen, die wir eingelegt haben, den aufgehobelt. Aber klar, auch Pfirsiche, Mandarinen, Nektarinen, eigentlich kann man alles benutzen. Es kommt einfach immer darauf an, zu was es gehen soll.
Wahrscheinlich ein bisschen leichter ist es dann mit Pilzen im Hauptgang.
Genau. Ja.
Hast du, glaube ich, auch aktuell, oder? Laubpolling?
Genau, Laubpolling, andere kennen als Maitake, ist eigentlich mein absoluter Lieblingspilz. Ich mag ja den Geschmack von Pilzen eigentlich immer sehr gerne, aber ich tue mir mit der Konsistenz schwierig. Deswegen, es sind bei mir Pilze oft verkocht in Soßen, aber seltener als Ganzes auf dem Teller zu sehen. Aber genau, das ist eigentlich so der einzige Pilz, wo ich mit der Konsistenz gut klarkomme und deswegen ist das gerade unser Hauptgang.
Für dich die einzige Alternative für einen Steinpilz?
Ja, also es ist ja schon. Also Steinpilz ist auch so ein Pilz, den ich vom Geschmack her sehr, sehr gern mag. Aber ich mag, also ja, jeder Mensch hat ja so etwas, wo er irgendwie nicht so gut klarkommt mit den Konsistenzen oder mit einem Produkt. Und bei mir ist wirklich diese Schwammigkeit von dem Pilz oft ganz, ganz schwierig.
Was ich am Pilzen liebe oder speziell am Steinpilz ist ja, wenn man sie einfach in der Pfanne mit Butter am Brett, ist dieser Duft, der dann in der Luft liegt. Ja. Also ich mache da tatsächlich daheim dann auch in der Küche die Tür zu, dass sich das alles so ein bisschen sammelt. Und ich habe ja lange gekämpft und gebraucht, um zu verstehen ein bisschen, was Umami ist und wie ich mir das geschmacklich vorstellen kann. Als ich dann aber als erstes mal so bewusst diesen, ja, Pilzgeruch in der Luft liegen lassen hat, das ist ja so 100% Wohlfühlfaktor, da habe ich mir gedacht, okay, das muss es dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch sein.
Ja, man muss sagen, also ich finde auch, Umami ist etwas, was man wirklich schmeckt, also kein Aroma, was man riecht, sondern ein Geschmack, den man mit der Zunge wahrnimmt. Deswegen ist immer so ein bisschen, ist nicht ganz korrekt, aber ich finde, man verbindet halt den Geruch von Umami halt mit Lebensmitteln direkt mit Umami. Also zum Beispiel Kombu-Algen, dieser Seetang hat ja auch extrem viel Umami und wenn ich den auch nur schon sehe oder rieche, beginnt mir so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenzulaufen, weil mein Körper anscheinend das schon so verbindet, dieses Umami mit Seetang, dass ich es gar nicht mehr schmecken muss, um diese Reaktion von Umami auszulösen bei mir.
Ja, ist aber tatsächlich schwierig, das zu definieren dann. Also süß, salzig, sauer, weiß jeder im Prinzip, was man sich drunter vorstellen muss, aber dieses Umami, ist schwierig. Also für mich hat es das jetzt vom Geruch her damals echt, glaube ich, ganz gut getroffen. Gut, das schmeckt man natürlich dann auch. Ja, aber so 100%.
Ja, ich finde halt immer, wenn man so das Gefühl hat, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft vom Essen und man immer Lust bekommt, noch mehr davon zu essen, das ist dann eigentlich Umami, so für mich immer.
Wenn wir jetzt mal weiter deine Karte durchgehen, stoße ich noch auf den Erdäpfelcast, du hast das gerade auch schon angesprochen. Mhm. Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, steht da, ja, es ist ein Gericht aus dem bayerischen, österreichischen Raum. Woher kommt es, Bayern oder Österreich?
Ich würde sagen Österreich. Also wir haben ja auch Kässpätzle auf der Karte, da wurde ich auch schon angesprochen, dass das ja eigentlich schwäbisch ist und ich habe gesagt, nein, es kommt aus Österreich. Aber ich weiß ich nicht. Ich würde sagen Österreich.
Lässt du deine österreichische Herkunft viel in deine Gerichte mit einfließen?
Ab und zu. Also eben manchmal, wenn ich eine Inspiration brauche, überlege ich, was habe ich früher gern gegessen, was habe ich in meiner Ausbildung gern gekocht und dann fallen mir manche Sachen ein und nehme die dann einfach so auf die Karte.
Jetzt, wie du sicherlich mitbekommen hast, hatte ich ja in Folge 39 hier in Berlin mit Sebastian Frank gesprochen, auch österreichischer Sternekoch, ja, in Berlin, zwei Sterne. Habt ihr viel Kontakt miteinander?
Ja, immer wieder. Also wir hatten auch schon immer wieder Events geplant, jetzt im November, also wenn ihr es hört, ist es schon passiert, haben wir auch ein gemeinsames Event. Ich war schon dort essen, er war auch schon hier, also man sieht sich und man trifft sich ab und zu, ja.
Jetzt ist es ja so, Sebastian hat während unseres Gesprächs damals eine Aussage getätigt, bei der es sich um die österreichische Küche, österreichische Köche in Berlin dreht und mir kam diese Aussage bei der Vorbereitung auf diese Folge wieder in den Kopf Und dann habe ich sie nochmal rausgesucht und ich habe sie, ja, sag jetzt mal filetiert, also rausgeschnitten. Und ich habe sie dabei. Wir hören jetzt gleich rein und dann möchte ich von dir wissen, was du darüber denkst und ob du unter Umständen tatsächlich der eine bist, der hier auch seinen Hut in den Ring wirft.
Bin gespannt.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe ja bei dir schon fragendes Gesicht. Daher will ich dich jetzt aufklären, um was es geht. Und wir hören mal in die Aussage von Sebastian rein, bei der er vielleicht nicht rechnete, dass ich sie nochmal irgendwann auspacke. Und vielleicht gibt es ja die Chance dann schon im November. Und wenn die Folge draußen ist, wissen wir schon, was passiert ist.
Ja,
ja, hören wir mal rein.
Ich maße mir an, ja, wenn ich morgen ein österreichisches Restaurant aufmache, direkt der beste Österreicher Berlins zu sein. Also ich trete gern mit jedem in Gulasch oder sonst Semmelknödel-Wettbewerb. Da habe ich überhaupt keine Angst davor.
Naja, man muss dazu sagen, er ist ja noch deutlich mehr Österreich fokussiert als wir. Aber ich würde sagen, es gibt so ein paar Sachen, da glaube ich nicht, dass er der Stärkere wäre. Kann sein, dass er vielleicht das bessere Gulasch kocht, aber ich würde sagen, den besseren Kaiserschmarrn mache auf jeden Fall ich. Weil, also Kaiserschmarrn habe ich in meiner Ausbildung tonnenweise gemacht, habe da auch so viele Rezepte ausprobiert. Muss man schauen. Also ich glaube, gibt eben die einzelnen Gerichte, wo ich bestimmt stärker bin, gibt auch Gerichte, wo er bestimmt stärker ist. Aber wir können uns ja mal ein Battle geben.
Ich wollte gerade sagen, würde sie ihn herausfordern, hast du jetzt die Chance dazu? Ich bin mir sicher, er wird es definitiv mitkriegen auf irgendeinem Weg.
Ja, vielleicht ist es ja mal eine gute Idee für irgendeinen Vorhinein in Zukunft. Irgendwie Battle, wer das beste österreichische Menü macht oder so.
Also ich nehme jetzt mal mit, wenn ihr mal einen Vorhinein macht, so ein Klaps und Kaiserschmarrn Battle hätte schon Style. Ich hätte noch einen Österreicher tatsächlich im Petto, Jürgen Wolfsgruber aus München. Der maß sich auch an, einen sehr guten Kaiserschmarrn zu machen. Vielleicht kriegen wir einen Sechs-Hens-Dinner draus. Wenn ich jetzt schon bei den Einspielern bin, habe ich natürlich noch einen dabei, nämlich die Cheffrage. Und die heutige Frage kommt aus der Schweiz, von einem Zwei-Sterne-Koch, Kevin Romes. Und er kocht in Lenzburg im Skins. Nun aber, wie immer vorneweg, kennt ihr euch nicht?
Nee, leider.
Weißt du, wer er ist?
Ich bin wirklich ganz, ganz schlecht. Also die meisten Köche kennen ja wirklich quasi jeden Menschen, der einen Stern hat, im ganzen deutschsprachigen Raum. Aber ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht so viel damit, wer alles überall Sterne hat.
ich sag mal so, wie der Kevin, er macht es hier leicht. Also wir hatten schon definitiv schwierigere Fragen, meines Erachtens im Podcast. Aber auch da, glaube ich, hören wir einfach mal rein.
Lieber Nikodemus, eine Frage, die sich mir erübrigt, ist, da ich im Frühjahr nächsten Jahres eine kleine Berlin-Reise antrete, also für 2-3 Tage nach Berlin komme, wollte ich dich fragen, was du mir empfehlen kannst an ganz, ganz easy Casual-Restaurants, die ich abends mal abklappern könnte oder auch mittags oder zum Frühstück. Ich bin da offen für alles. Vielen, vielen Dank.
Deinen Blick nach vielleicht doch nicht so easy.
Boah, es ist immer schwierig. Es gibt so viel in Berlin, was irgendwie aufmacht, wieder zumacht. Und ich bin in letzter Zeit immer so ein bisschen sehr gefangen in dem Job hier und habe wenig Zeit essen zu gehen, deswegen bin ich jetzt muss ich mich selber immer erkundigen, was gerade so die angesagtesten Läden hier in Berlin sind, die gerade geöffnet haben. Ich müsste wirklich gerade ganz kurz in mein Google Maps schauen, beziehungsweise was eigentlich immer so ein bisschen wenn es um Casual geht, was meine Lieblingsläden sind, bei mir in Neukölln, das ist irgendwie ganz in der Nähe, wo ich wohne, Café Pilz. Das ist, glaube ich, sehr, sehr typisch dafür, was so Berliner Casual Dining ist. Das ist also wirklich nicht Casual Fine Dining, sondern wirklich Casual. Also israelische Küche, da gehe ich, glaube ich, mindestens einmal im Monat hin. Wirklich, so alles irgendwie von eBay Kleinanzeigen zusammengekauft, so schaut der ganze Laden aus, aber ist echt ganz cool zum Sitzen. Mein Lieblingsrahmenladen ist Buja Izakaya-Ramen im Kreuzberg, gehe ich auch immer sehr, sehr gerne hin. Ja, sonst, was gibt es denn noch alles Tolles? Wo ich immer gerne war, ist eher schon Casual Fine Dining, ist das Ayada im Schöneberg, müsste das noch sein, am Gleisdreieck. Auch wirklich sehr, sehr schön zum Sitzen, gute Küche. Genau, und als viertes noch das Wanda. Es ist mittlerweile ist es noch ein Brunch-Café, ein kleines, am Paul-Linke-Ufer, direkt neben dem Horvath. Es sind noch zwei ehemalige Köche vom Horvath, die sich da selbstständig gemacht haben. Was ich gehört habe, haben die auch die Pläne, jetzt das ganze Konzept ein bisschen aufs Dinner auszuweiten. Ich hoffe, bis der Podcast rauskommt, ist das dann auch schon soweit. Zurzeit machen sie einige Dinner-Pop-Ups. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall das Beste und ja, kriegt man auch sehr, sehr gutes veganes, glutenfreies Essen sogar dort.
Ist das eigentlich eine Frage, so wie sie der Kevin jetzt dir gestellt ist, eine, die man öfters von Kollegen, ja sage ich jetzt mal, gestellt kriegt, weil oftmals sind ja die Tipps von den einheimischen Experten ja auch die besten.
Ja, ja, also ich bekomme ganz, ganz oft Fragen zum Thema, wo man essen gehen soll, vor allem auch von Freunden und Bekannten oder Familie, weil alle immer davon ausgehen, als Koch muss man am besten wissen, wo man gut essen gehen kann. Stimmt ja auch bis zum Teil, aber oft habe ich selber gar nicht so viel Zeit, essen zu gehen. Aber ja, von unserem Geschäftsführer hier, da bekomme ich immer die besten Tipps. Der weiß immer ganz genau, wo man in Berlin gerade essen gehen muss und was gerade die angesagtesten Läden sind. Berlin ist ja auch eine sehr, sehr kurzlebige Stadt, was Gastronomie angeht. Also es gibt ganz viele Restaurants, die für mehrere Monate mal extrem gehypt sind und dann nach anderthalb Jahren schon wieder verschwunden sind. Und sind aber trotzdem oft tolle Konzepte. Es ist einfach so viel, dass man den Überblick schwer behalten kann in so einer großen Stadt wie Berlin.
An was liegt deines Erachtens, dass sie so schnell wieder verschwinden?
Ich glaube, es ist einfach das Überangebot in Berlin. Also es ist einfach so eine große Stadt mit so vielen Restaurants und man möchte ja alles probieren und man hat einfach nur beschränkte Zeit. Und wenn du alles probieren möchtest, dann gehst du immer, also dann kannst du nur einmal in diese Restaurants gehen, weil es einfach Hunderte gibt. Und um alle abzuarbeiten, kannst du in jedes nur einmal gehen und dann ist immer das Neueste, ist immer das Gehypteste und dann ist es wieder ein anderes, weil es dann wieder ein anderes Neues gibt.
Bei meiner Recherche ist mir bin ich auch über einen Artikel drüber gestoßen, in dem drin stand, dass über den Räumlichkeiten hier so eine Art Fluch liegt, auch weil vor euch tatsächlich sehr viele was probiert haben und dann wieder, ja, sag jetzt mal, in den Wogen der Spree verschwunden sind.
Ja, das stimmt schon. Also wir hören ganz, ganz oft, wenn hier Gäste zu Besuch sind, die sagen, ah, ich war hier vor 10 Jahren, da war ein persisches Restaurant, ein italienisches Restaurant, ein deutsches Restaurant, ein griechisches Restaurant. Also hier müssen so unfassbar viele Restaurants gewesen sein, weil jeder Gast irgendwie andere Erfahrungen mitbringt, was hier für eine Nationalität gekocht wurde. Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also es ist schon eine große, relativ große Fläche und eine sehr, sehr teure Straße. Die Goldstraße, in der wir sind, ist ja, glaube ich, die teuerste Straße von den Mieten her Schönebergs. Und Schöneberg ist einer der teuersten Bezirke Berlins und Berlin ist eine der teuersten Städte Deutschlands. Das ist wahrscheinlich eine der höchsten Mieten, die man hier in Deutschland haben kann in dieser Straße. Das ist halt nicht die besten Grundvoraussetzungen für eine Gastronomie.
Aber es scheint zu funktionieren. Also ihr seid ja jetzt auch brunchtechnisch gerade im Moment ausgebucht heute.
Genau, also es läuft ja ganz gut, aber ja, natürlich. Also ich verstehe schon, warum hier ein bisschen unter Anführungszeichen Fluch auf der Immobilie liegt, was wahrscheinlich die hohen Mietkosten sind, ja.
Ja, und das vegetarisches, sag jetzt mal, Restaurant, das wahrscheinlich zur Spitze in Berlin gehört, hat man natürlich dann auch nochmal so eine gewisse Zielgruppe, die man natürlich dann speziell nochmal anzieht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich mache das ja selber auch ganz oft, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir Tipps geben lasse, weil alles, was so weiter weg ist, wie damals in Lenzburg oder Berlin oder in Münster, wo auch immer ich war, dass ich mir Tipps geben lasse. Und in Berlin war tatsächlich auch schon mal ein richtig geiler Frühstückstipp dabei, den ich immer noch sehr feiere. Den habe ich damals auch gleich ausprobiert. Es ist schon sehr auf warmes Frühstücken hier ausgelegt.
Ja, auf jeden Fall. Berlin ist sehr brunchig. Also Frühstück ist hier immer gleich Brunch und Brunch ist ja, wie im Namen schon steckt, ja auch Lunch, also Mittagessen dabei und das ist eigentlich so der Main-Fokus. Ich glaube auch, die Berliner stehen nicht gerne früh auf, also da ist nun schon fast Mittagessenszeit, wenn die Leute hierher kommen.
So, wie kriege ich jetzt den Bogen zum nächsten Thema? Wie ihr da draußen sicherlich alle wisst, ist mir eure Meinung total wichtig. Daher könnt ihr mir natürlich jederzeit auf Instagram schreiben. Habt ihr Themenwünsche, die ich in der Folge ansprechen soll? Habt ihr Gästewünsche auch? Erst die Folge 31 war eine Wunschfolge von euch. Ja. Also jederzeit nur her damit und ich versuche ja in der Regel auch schnell umzusetzen. Gestern hatte ich erst eine Story eingestellt mit Themenwünschen und da wurde sich jetzt gewünscht, dass ich mit einem meiner Gästinnen, in dem Fall jetzt mit dir, drüber spreche, über das Thema inflationäre Verleihung von Sterne. Gibt es deines Erachtens oder werden deines Erachtens zu viele Sterne aktuell verliehen?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also ich bekomme, vor allem in Berlin bekomme ich es mit. Im Rest von Deutschland sehe ich das gar nicht so sehr. Und ja, in Berlin verschwinden so viele Sterne-Restaurants, wie neu vergeben werden, ungefähr habe ich das Gefühl. Also ich glaube, letztes Jahr wurde ja einer weggenommen, einer kam neu dazu, dann hat eins geschlossen, eins hat den Stern abgegeben, beziehungsweise das Konzept geändert. Also es sind, glaube ich, netto weniger Sterne-Restaurants jetzt als vor 3 Jahren in Berlin. Deswegen weiß ich nicht genau, ob man das so sagen kann. Also in Deutschland bekomme ich es nicht so sehr mit. Ich weiß, als wir den Stern verliehen bekommen haben, wurden, glaube ich, 40 Ein-Sterne-Restaurants oder sowas gekürt. Also wir waren da ganz schön viele Leute auf der Bühne, deswegen kann ich schon verstehen, dass da dieses Gefühl entsteht. Aber ich kann schwer einschätzen, wie viele Sterne-Restaurants in Gesamtdeutschland verschwunden sind und ob es jetzt netto deutlich mehr werden oder nicht. Also ich verstehe schon, was man vielleicht ein bisschen sagen kann oder was man vermuten kann, dass man dem Michelin vorwerfen könnte, wäre natürlich, dass um das Buch wirklich zu verkaufen oder um irgendwie relevant zu bleiben, muss sich ja etwas ändern. Wenn man sagen würde, es bleibt jetzt alles so, wie es ist und es kommt nichts Neues dazu, dann wird sich auch kein Mensch interessieren, überhaupt irgendwie nachzuschauen, was da bei der Verleihung passiert. Dann könnte man auch diese ganze Verleihung sein lassen. Also es muss ja schon nennenswert etwas passieren, als dass es irgendwie dann eine Relevanz hat, sich dieses Buch zu kaufen oder generell diese Verleihung sich anzuschauen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also auch, was man vielleicht noch sagen kann, auch als wir den Stern verliehen bekommen haben, haben ganz viele Leute gesagt, ach, diese inflationäre Sternevergabe, jetzt kriegt ja jeder einen Stern, auch dieses Bistro. Ja, aber ich meine, das, was alle Food-Journalisten seitdem sagen, die hier waren, sagen, absolut verdient. Ja. Weiß ich nicht.
Bei euch war das ja auch so, ihr habt tatsächlich, als der Anruf kam, überlegt, ob ihr überhaupt nach Karlsruhe fahren sollt oder nicht, soweit ich die Story kenne, weil ihr ja überlegt habt, ob es sich überhaupt lohnt.
Ja, es war ja, muss man vielleicht auch mal sagen, also die E-Mail zur Einladung zur Verleihung kam 4 Tage vor der Verleihung, was ich auch ein bisschen sehr kurzfristig finde, um ehrlich zu sein, weil wenn ich auf Urlaub gewesen wäre, keine Ahnung, wenn ich gerade in Thailand am Strand gelegen wäre, hätte ich eh nicht kommen können. Es waren ja auch Leute bei der Verleihung, also der eine war da und hat gesagt, er kommt gerade von seiner Hochzeit. Also es ist ein bisschen schwierig zu planen, so kurzfristig wie das ist, und das war so der Grund, dass wir gedacht haben, so ja, 4 Tage davor, wenn es irgendwas wäre, dann hätten die uns schon Bescheid gesagt. Wir wussten jetzt gar nicht, warum wir da eingeladen werden. Das war ja auch so kurzfristig, dass man kaum Zeit hat, das wirklich darüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Haben dann gesagt, ja komm, also wir machen das jetzt, wir fahren dahin. Und ja, wurden sehr positiv überrascht.
Ja, eigentlich ist es ja so, für alle Köche, die drauf schielen, Ende März sollte man einfach nicht in Urlaub gehen, weil es macht das sicher Zeit.
Ja, aber ich meine, ich war damals, wie alt war ich denn da, 27 oder so etwas, und gerade seit 2 Jahren Küchenchef, und ich dachte mir, naja, also ich habe schon davor Fine Dining gekocht, aber ich habe insgesamt 6 Monate in einem Sterne-Restaurant gearbeitet, bevor ich hier selber den Stern bekommen habe. Deswegen, es war schon etwas, was ich mir irgendwie erwünscht habe und erhofft habe, aber wo ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell kommen könnte. Deswegen war ich ja so überrascht und deswegen dachte ich mir, das kann es ja jetzt noch nicht sein. Also vielleicht in 3, 4 Jahren, aber nicht so schnell.
Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wer von seiner Hochzeit zur Michelin-Verleihung gefahren ist. Wenn du es mit meinem Namen nicht mehr weißt, gebe ich es raus an die Community. Forscht mal nach und schreibt es mir durch.
Ich weiß noch, es war dann ein grüner Stern. Das hat mir so ein bisschen leid getan, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn der extra von seiner Hochzeit gerade zur Sterneverleihung kommt, dann wird er wahrscheinlich hoffen, einen normalen, also einen roten Stern zu bekommen. Und es war dann ein grüner Stern. Weil, ja, ich weiß den Namen leider nicht mehr.
Dann gebe ich es raus an euch, forscht mal nach und schreibt gerne durch, wer es war. Die Story würde mich tatsächlich interessieren, auch wie es ihm danach ging. Ja. Bleiben wir jetzt aber nochmal beim Thema Sterne-Restaurant. Um genauer zu sein, schlage ich jetzt die Brücke zum Restaurant hier. Ihr habt ja nicht nur Essen auf höchstem Niveau, sondern ihr habt ja auch eine reichhaltige Cocktailkarte. Mhm. Hier habe ich das Gefühl, fuchst ihr euch ja schon sehr rein in das Thema auch. Gehörst du dann eher zur Fraktion Weinbegleitung oder zur Kategorie alkoholfreie Begleitung? Oder vielleicht sind ja auch Cocktails als Begleitung eine Möglichkeit.
Genau, also wir machen ja, viele Leute bezeichnen es als Cocktailbegleitung, was wir machen. Wir haben ja eine Getränkebegleitung, würde ich es eher sagen. Also es sind einfach gemischte Getränke oder es sind auch teilweise pure Getränke, die aber jetzt nicht unbedingt Wein sein müssen. Und ich finde das eigentlich wirklich extrem spannend, weil man viel genauer aufs Gericht eingehen kann. Also Wein kann ja auch ein extrem komplexes oder ein sehr, sehr weites Spektrum an Geschmäckern haben, die man dann sehr, sehr gut zum Essen pairen kann. Also es ist ja krass, was man aus einfach nur fermentiertem Traubensaft alles rausholen kann. Aber wenn man nicht nur fermentierten Traubensaft, sondern auch ein paar andere Sachen zur Verfügung hat, kann man noch deutlich besser auf die Gerichte eingehen. Ich finde es einfach extrem spannend. Es gibt immer wieder Gäste, die bei uns am Anfang so ein bisschen kritisch sind und sagen, oh, jetzt 6 Cocktails, danach bin ich ja komplett besoffen, aber das sind ja keine Cocktails wie jetzt irgendwie ein Mai Tai oder wie ein, weiß nicht. Also es sind ja schon andere Drinks, die von der Größe her anders sind und auch von der Zusammensetzung einfach nicht so extrem viel Alkohol haben. Und ja, oft ist es auch für mich dann spannend, weil ich dann einfach mit unserem Barkeeper ein bisschen sagen kann, welche Aromen ich im Gericht eigentlich drinnen habe, ob er jetzt eher unterstützen soll oder vielleicht ein bisschen dagegen wirken soll, ob ich etwas zu viel Säure, zu wenig Säure im Gericht habe. Und dass man dadurch dann mit dem Cocktail das quasi ein bisschen aufwängt oder dass wir eine gewisse Aromatik, dass ich zum Beispiel irgendwie Holunder im Gericht habe, aber ich finde, die Holundernote kriege ich einfach nicht stark genug hin, dann sage ich, mach mal ein bisschen mehr Holunder in dein Getränk und dann passt das dadurch auch wieder. Also man kann es auch ein Getränke-Pairing, was jetzt eben kein Wine-Pairing ist, kann man auch eher nochmal als eine weitere Komponente, die Apase wird verstehen, als der Wein, der ja ein Wein ist, der nur möglichst gut zum Gericht passen soll. Deswegen finde ich es extrem spannend und ich persönlich mag es lieber als Weinbegleitung. Ich bin auch wirklich kein besonders guter Weinkenner. Ich kenne mich da für einen Sternekoch wahrscheinlich sehr, sehr unterdurchschnittlich gut mit Weinen aus, was halt auch damit zu tun hat, dass wir sie hier kaum, also zumindest nicht als Pairing eben anbieten. Aber ja, auch eben alkoholfrei tun wir uns dann deutlich leicht. Also ich würde auch sagen, unsere alkoholfreie Begleitung ist wirklich sehr, sehr stark und überdurchschnittlich gut, was auch immer mehr nachgefragt wird. Also ich glaube, viele Restaurants bieten vielleicht noch keine alkoholfreie Begleitung an, aber wir merken, die Nachfrage ist extrem hoch und es gibt viele Leute, die nicht so viel trinken wollen. Und auch ich, wenn ich essen gehe, mache am liebsten, weil mir einfach 6, 7, 8 Gläser Wein zu viel sind, zumindest Hälfte, Hälfte. Also wenn es eine alkoholfreie Begleitung gibt, dann sage ich am liebsten, ich hätte gern Hälfte so, Hälfte so, damit ich einfach eher mit 3 Gläsern Wein nach Hause gehe, als mit 6, 7.
Ey, ich habe das tatsächlich einmal gemacht, Weinbegleitung, seitdem nie wieder. Ja. Es ist einfach tatsächlich zu viel.
Ja, also, man kann sich dann nicht mehr ans Dessert erinnern, zumindest. Ja. Also beim Dessert ist man dann schon, hatten wir ja schon eine Flasche Wein intus, deswegen ich möchte dann lieber mehr vom Essen haben, mich auch daran erinnern können. Also für mich als Koch ist ja auch ein bisschen wichtig zu sehen, was machen die anderen. Und da muss ich auch ein bisschen mich konzentrieren noch können, auch zum Schluss.
Ja, und ein Vorteil ist halt, du hast, sei es jetzt bei einer Cocktailbegleitung, da wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein, als auch bei der alkoholfreien Begleitung, ja auch ein viel größeres Aromenspektrum, wie du es so jetzt am Beispiel Holunder gesagt hattest.
Ja, genau, es ist deutlich vielfältiger. Also eben, man kann mit Spirituosen arbeiten, man kann mit Kombuchas arbeiten, teilweise auch mit den Abfällen, die wir in der Küche haben. Oder wenn wir eben ein Kombucha für eine Vinaigrette, die zu einem Gang geht, produzieren, können wir auch diesen Kombucha einfach an die Bar weitergeben. Dann hat man schon das gleiche Produkt auch in beiden Gerichten drinnen. Und natürlich, also man kann Kräuteressenzen herstellen, man kann mit Ölen arbeiten, man kann mit Sprays, Rauch und ähnlichem arbeiten. Ist einfach nochmal deutlich vielfältiger.
Es ist aber jetzt nicht so, dass der Elias ist hier für die Getränke zuständig, zu dir in die Küche kommt, den Abfall immer nimmt und sagt, okay, jetzt zauber ich was draus. Sondern es sind wahrscheinlich die Sachen, die nicht verwendet
werden. Also Schalen zum Beispiel. Oder zum Beispiel haben wir jetzt bei unserem Kohlrabi-Gang, den wir aktuell auf der Karte haben, bei unserem Gurkengang, den wir aktuell auf der Karte haben, fallen immer Dillstiele an, die wir aufgrund des Zu- und Wassergehalts leider nicht verarbeiten können, sondern wir brauchen wirklich nur das gezupfte Grün. Und die Stiele werden dann halt einfach, mit denen wird der Cocktail aromatisiert. Also so kommen unsere Stiele dann nicht direkt in den Müll, sondern werden halt nochmal als Aromatisierung von den Drinks benutzt.
Ja, was ja auch gut ist, weil das Lebensmittel ja ganzheitlich dann auch verwendet wird.
Eben, also es ist nochmal einfacher, Low oder Zero Waste damit zu machen, wenn wir unsere Abschnitte unter Anführungszeichen halt dem Barkeeper geben können.
Wir hatten am Anfang ja über die Kartoffel schon gesprochen. Was würde deines Erachtens für einen Cocktail gut zur Kartoffel passen?
Das ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Also es gibt ja ein paar Sachen, die leichter zu pairen sind, wie jetzt eben so blumige Aromen oder Desserts gehen immer sehr, sehr leicht zu pairen. Auch bei Vorspeisen kann man immer in Richtung Aperitif gehen. Einfach irgendwie, also eine Zeit lang habe ich schon unsere Bar ein bisschen verarscht, weil einfach immer alles mit Wermut gemacht wurde. Irgendwie so ein Wermut passt anscheinend zu jeder Vorspeise. Ja, also aktuell greifen wir eher den Käse auf. Also wir haben ja Erdäpfelkäse und da sind auch Käse und hefige Aromen drin. Da wird dann eher so versucht, der Käse zu pairen mit Sherry und ähnlichen Sachen. Oft passt auch irgendwie was Rauchiges gut. Also wir hatten mal, da waren so ein Bourbon dabei, haben dann eher die rauchigen Aromen, die bei der Kartoffel dabei waren, aufgegriffen. Jetzt zur Kartoffel an sich, müsste man ganz drauf schauen, wie die Kartoffel verarbeitet ist, glaube ich. Ja.
Was ist eigentlich dein Favorite Cocktail?
Mein Favorite Cocktail? Ich mag persönlich, ich glaube, so ein ganz klassischer. habe ich nicht unbedingt. Also ich gehe gerne in, gibt hier in Berlin auch tausende extrem gute Bars, die dann wirklich viele, also was mich interessiert, ist dann eher diese Eigenkreationen, die sie haben. Was ich gerne an Spirituosen trinke, ist vielleicht eher so Gin mag ich gerne, Mezcal mag ich gerne. Ja, das sind glaube ich so meine zwei Lieblingsspirituosen, Gin und Mezcal. Und daraus dann jegliche Cocktails. Also darf mal fruchtiger sein, darf auch mal ein bisschen süßer sein, darf auch mal ein bisschen trockener sein. Immer so ein bisschen gerade, worauf ich Lust habe oder auch welche Jahreszeit ist. Und dann einfach was eine gute Bar so hergibt.
Ja, ich persönlich bin ja mehr so der Zitrusfrüchte-Typ.
Ja, Zitrus darf es auch sehr, sehr gerne sein. Also Mezcal und Limette ist ja auch eher klassisch.
Ja. Ja. Und daher würde ich jetzt vorschlagen, ja, wir beenden die Folge an der Stelle. Schmeißen uns an die Bar hier, auch wenn es... ich glaube noch vor 12 ist.
Espresso Martini kann man jetzt schon trinken. Ja.
Lassen uns einen Cocktail reichen und uns als ein wenig gut gehen. Aber bevor wir diesen Weg an die Bar finden, nee, warte, mir fällt noch eine andere Frage ein. Was war das krasseste Gespräch, das bei euch an der Bar geführt wurde, das du selber mitgekriegt hast oder über Erzählungen weißt? Es ist ja schon so ein Ort, wo man sein Herz ausschütten kann.
Ja, das muss man ja wirklich eher unseren Barkeeper fragen, um ehrlich zu sein. Also ich habe mitbekommen, wie eine Bekannte von mir quasi ihren mittlerweile, glaube ich, 3 Jahre langjährigen Freund hier an der Bar kennengelernt hat. Ja, sonst, das ist wirklich eher eine Frage, die man dem Barkeeper stellen muss. Ich bekomme da wirklich deutlich weniger mit, was hier an der Bar so geredet wird, um ehrlich zu sein. Muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, da habe ich keine Story rumliegen.
Ist das tatsächlich nicht so, dass ihr dann im Nachgang drüber redet, hey, da war heute jemand an der Bar, der hat die und die Lebensgeschichte mir hier zu Füßen gelegt?
Also entweder bei uns sind die Leute nicht betrunken genug, was ich auch sagen kann, weil wir wirklich eher den Fokus aufs Essen haben als auf die ganzen Getränke. Also wir haben auch Barbetrieb, aber die meisten Leute kommen trotzdem zum Essen her. Deswegen kann es gut sein, dass wir einfach vielleicht nicht so die Bar sind, wo die Leute so betrunken sind, dass sie dann ihr ganzes Herz ausschütten. Aber ja, da muss ich dich leider enttäuschen, da habe ich keine gute Geschichte rumliegen.
Ich treffe heute den Elias auch noch kurz, ja. Ich werde ihn mal fragen. Ja,
der wird bestimmt eher was erzählen können. Aber.
So, nun aber zurück, bevor wir den Weg an die Bar finden, darfst du jetzt noch dein Herz ausschütten. Ja. Und zum Schluss ist es nämlich bei mir immer so, dass du noch den Hörern etwas mit auf den Weg geben kannst, wenn du möchtest. Auch etwas, worüber wir heute tatsächlich vielleicht auch noch nicht gesprochen haben.
Ja, vielleicht einfach nochmal ein bisschen anregen. Geht mal wieder mehr essen. Also ich merke es so selber, die ganzen Corona-Jahre und so, man merkt in der Gastronomie, dass die Umsätze ein bisschen gefallen sind, aber ich merke auch, dass ich persönlich weniger essen gehe und dass ich mich zwar viel damit beschäftige, was andere Restaurants machen, aber weniger einfach mir wirklich anschaue, was dort passiert und einfach mal wieder so ein bisschen die Leute motivieren, geht mal raus, geht in die Restaurants, probiert die Sachen, hört euch gerne auch Podcasts an, aber ich meine, es ist schön, die Podcasts zu hören, aber die Restaurants würden sich freuen, wenn ihr dann noch alle mal vorbeikommt und schaut, was ihr dort kochen.
Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich im Jahr 2024 ein letztes Mal aus Berlin. 3-mal war ich jetzt dieses Jahr hier. Ich bin mir aber sicher, die Hauptstadt sieht mich 2025 wieder. Dafür gibt es einfach zu viele Sterne-Restaurants hier auch.
Ja, habe ich ja schon gesagt. Das ist ein Riesenangebot hier in Berlin.
Ja, Nikodemus, schön, dass ich hier sein durfte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Das Rezept von dir findet man dann ja wie immer auf Instagram oder auf der The Flying Schlemmer Homepage zum Download. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Diesmal geht es ganz tief in den Süden. Ja, seid gespannt. Wir verabschieden uns.
Vielen Dank. Tschüss und hoffentlich, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
Und ich sag bis in 2 Wochen. Ciao, Servus und macht's gut.